Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, mit unserem heutigen Predigttext habe ich so meine Schwierigkeiten. Wie Sie wissen, bin ich vom Beruf Arzt. Und mir würde es nicht im Traum einfallen, bei einem Notfall nur zu beten und nicht erste Hilfe zu leisten. Mein Schwager, ein Physiker, hat dies einmal aber erlebt. Er berichtete mir entsetzt, dass er bei einer Reise durch die USA einen alten Freund besuchte. Der hatte sich inzwischen einer evangelikalen Richtung angeschlossen. Bei seinem Besuch hat dieser seine neuen Freunde eingeladen. Einer davon wurde plötzlich ohnmächtig. Anstatt ihn in Schocklagerung zu bringen und die Atemwege freizuhalten, standen sie um ihn herum und beteten. Als der Patient nach einer Minute aufstand, priesen diese Gott und schrieben die plötzliche Heilung dem Gebet zu. Mein Schwager war entsetzt und hatte bei dieser Reise die Befürchtung, dass im Falle eines Unfalls nicht der Notarzt gerufen wird, sondern dass er hilflos am Boden liegt, umgeben von betenden Menschen. Diese Haltung ist die nach meiner Meinung falsch verstandene Konsequenz aus diesem Text. Aber hören wir den Predigttext erst einmal im Original. Er steht im Jakobusbrief im 5. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Gemeinde, die Verhältnisse der damaligen antiken Zeit waren andere als bei uns. Ärzte, die eine gute Ausbildung genossen haben, gab es zwar. Denken wir an Hippokrates und ungefähr zur Zeit unseres Briefes Galen. Aber die antiken Ärzte hatten nur wenige Möglichkeiten der Heilung zur Verfügung. Ihre Aufgabe bestand meist darin, eine Prognose zu stellen. Das heißt, sie sollten den voraussichtlichen Verlauf vorhersagen. Sehr deutlich wird dies in einem der ersten medizinischen Dokumente, dem Papyrus Edwin Smith aus Ägypten. Dort wird unterteilt in Krankheiten, die ich heilen kann, in Krankheiten, die ich bekämpfen werde und in Krankheiten, die ich nicht heilen kann. Bei letzteren wendeten sich die antiken Ärzte ab und kamen nie wieder ans Krankenbett. Und das ist die Ausgangssituation für unseren Text. Wenn es sich ein Patient überhaupt leisten konnte, einen Arzt zu rufen, und wenn es überhaupt einen gab, so waren diese nur für die heilbaren Fälle zuständig. Andernfalls mussten die Angehörigen sehen, wie sie dem Patienten helfen konnten. Und sie waren auf sich selbst gestellt. Und da griffen die ersten christlichen Gemeinden ein. Bei den traditionellen Kulten der damaligen Zeit gab es auch keinen Beistand im Krankheitsfall. Man konnte lediglich ein Opfer für die entsprechenden Göttinnen und Götter darbringen. Dass also die Ältesten der Gemeinde einen Kranken aufsuchen, war absolut neu. Aber auch, wie man heute sagt, ein Alleinstellungsmerkmal. Das war historisch gesehen einer der Gründe, dass das neue Christentum so erfolgreich war. Das stärkte den Zusammenhalt der Gemeinden, in denen die Mitglieder sich gegenseitig halfen und sie so ermunterte uns der Jakobus, uns in allen Lebenslagen an Gott zu wenden und uns ihm anzuvertrauen. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn? Also, wenn man leidet, so bete man. Dann ist man mit dem Leiden nicht allein. Denn Jesus hat selbst gelitten und kennt unsere Sorgen und Befürchtungen. Schließlich hat er in seinem irdischen Leben sich stets an die Kranken und Hilflosen gewendet und stand ihnen bei. Wenn jemand guten Mutes ist, dann soll er Psalmen singen. Wahrscheinlich die Dankpsalmen, die es in großer Zahl gibt. Aber es gibt ebenfalls andere, eher düstere Psalmen. Auch die haben in diesem Fall ihre Bedeutung. Wenn man sich nicht zu einem Lob Gottes durchringen kann, darf man seine Sorgen und Nöte vor Gott bringen. In diesem Fall ist man ebenfalls nicht allein. Man hat einen Zuhörer. Denn dass ein Gebet auch beim Empfänger ankommt, wird im Folgenden in unserem Text ausgeführt. Ein Kranker, das bedeutet ein Schwerkranker, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie über ihm beten. Auch hier ist der Patient nicht allein. Selbst wenn er nicht mehr die Kraft hat, selber zu beten und zu bitten, wird durch die Fürbitte die Verbindung zu Gott hergestellt. Und die Ältesten der Gemeinde waren meist erfahrene Männer, die im Dienst an und in der Gemeinde erprobt waren. Denken wir an den Armenpfleger Stephanus in der Urgemeinde, den wir aus der Apostelgeschichte kennen. Ein kleiner Exkurs. Die Salbung mit Öl im Namen des Herrn ist die theologische Begründung der in der katholischen Kirche gebräuchlichen Krankensalbung. Nur dass sie hier in unserem Text nicht von Priestern oder Bischöfen, sondern von Laien durchgeführt wird. Sie gilt bei unseren katholischen Brüdern und Schwestern als Sakrament, was von den Reformatoren nicht nachvollzogen wurde. Diese erkannten nur die von Jesus selbst eingesetzten Sakramente, also Taufe und Abendmahl, an. Und so ist es bis heute. Dass aber eine Salbung einem Kranken guttun kann, ist allgemein bekannt. Hautpflege sowie Berührungen gehören zu Grundbausteinen der Krankenpflege. Zentral in unserem Text stehen zwei Thesen. Zum einen, bekennt also einander eure Sünden. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Für unsere heutigen Menschen wäre es ungewöhnlich, wenn wir im Falle einer Krankheit uns gegenseitig die Sünden bekennen würden. Wir würden dies als übergriffig und indiskret ansehen. Wir achten mehr auf die Privatsphäre und achten, hoffentlich, die der Mitmenschen. Dies war in der Antike anders. Damals spielte sich das Leben nicht im Privaten, sondern in der Öffentlichkeit ab. Und ein öffentliches Sündenbekenntnis war üblich. Denken wir an Jesu Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner im Evangelium nach Lukas. Also war ein Sündenbekenntnis damals üblich und nicht, wie bei uns, eher befremdlich. Wir haben das Sündenbekenntnis anonymisiert und in unserem Gottesdienst in die Eingangsliturgie verlagert. Aber einem Schwerkranken gehen solche Gedanken immer durch den Kopf. Regelhaft wurde ich im Rahmen meiner Berufstätigkeit mit der Frage, warum ausgerechnet ich, was habe ich verbrochen, konfrontiert. Gedanken der Bilanzierung des Lebens sind bei einer schweren Krankheit die Regel und nicht die Ausnahme. Nun zu. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Hier fällt auf, dass hier ausdrücklich nicht von der Heilung gesprochen wird, sondern von Hilfe. Es wird also vor übertriebenen Hoffnungen gewarnt. Auch dies ist mir im Berufsleben oft begegnet. Dass Angehörige auf Gebete oder Rituale setzen, obwohl es von ärztlicher Seite klar war, dass es nicht zur Heilung führen konnte. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegenüber einem solchen Vorgehen total verschließe. Gerade bei schweren oder unheilbar Kranken soll man den guten Mut des Patienten unterstützen. Die Palliativmedizin, die sich in den letzten Jahrzehnten etabliert hat, lebt davon. Es kommt hier nicht auf eine Verlängerung des Lebens an, sondern darauf, dass den Kranken beigestanden und geholfen wird, damit sie möglichst selbstbestimmt und frei von unnötigen Beschwerden der letzten Lebenszeit noch positive Aspekte abgewinnen können. Wir sehen also, helfen und beten schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Ich bin sicher, dass im Fall des Falles, wenn in dieser Gemeinde ein medizinischer Notfall erleidet, unverzüglich der Rettungsdienst benachrichtigt wird. Es aber auch für die betreffende Person Fürbitte gehalten wird. Liebe Gemeinde, nach diesem Schnelldurchgang durch unseren Predigttext aus dem Jakobusbrief sei noch eine Bemerkung gestattet. Wir haben es gesehen, dass es für einen Christen unumgänglich ist, sich den Schwächsten zuzuwenden. Aber ich möchte Sie an eine Zeit erinnern, wo dies nicht nur vergessen, sondern absichtlich außer Acht gelassen und missachtet wurde. Wie Sie wissen, begann am 1.9.1939 der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall deutscher Truppen auf Polen. Auf diesen Tag wurde auch ein Führererlass datiert, in dem die Freigabe der Tötung lebensunwerten Lebens angeordnet wurde. Es fielen schätzungsweise 200.000 Kranke diesen Massentötungen zum Opfer, meist geistig Kranke und Behinderte. In Darmstadt und Umgebung betrafen dies die Insassen der ehemaligen Idiotenanstalt in der Niederramstädter Straße, später sinnigerweise Polizeipräsidium, aber jetzt Studentenwohnheim, die Niederramstädter Diakonie und die ehemalige großherzoglich hessische Provinzial-Siechenanstalt in Eberstadt. Also eine beträchtliche Anzahl, die der Bevölkerung aufgefallen sein muss. Und was noch einen Schrecken mehr bedeutet, dies war nur der Probelauf für die fabrikmäßige Ermordung von 6 Millionen Juden. Wenn man also das Leben nicht achtet und als Mensch über den Wert oder Unwert eines Mitmenschen befinden möchte, führt dies unweigerlich zur Katastrophe. Dietrich Bonhoeffer hat dies prägnant formuliert. Jede christliche Gemeinschaft muss wissen, dass nicht nur die Schwachen die Starken brauchen, sondern dass auch die Starken nicht ohne die Schwachen sein können. Die Ausschaltung der Schwachen ist der Tod der Gemeinschaft. Richten wir also an dieser Mahnung unser Leben aus und stellen uns in den Dienst der Gemeinschaft, indem wir auch und gerade die schwachen Mitmenschen unterstützen. Der Jakobusbrief gibt uns die nötigen Handreichungen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.